Hallo, liebe Krim-Nerds. Ihr hört Krimschnack, den Kriminologie-Podcast eures Vertrauens. Bei uns gibt's wie immer alles rund um die Wissenschaft über Kriminalität und abweichendes Verhalten. Und das bekommt ihr wie immer auch von euren Lieblingskriminologinnen präsentiert. Das sind wir, meine Freundin Annelie.
Hi.
Und ich bin Marie. Hallo. Und wir haben euch heute auch wieder was Gutes mitgebracht. Sie baut ziemlich auf den letzten Episoden auf, unsere heutige Episode. Wir haben im September ja eine Episode rausgebracht zum Thema häusliche Gewalt. Und Annelie hat danach auch noch zwei wirklich gute Krimshots rausgebracht. Die haben mir wirklich gut gefallen.
Dankeschön.
Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört unbedingt rein. Mhm. Unverbindliche Hörempfehlung.
Eine verbindliche.
Zum Mythos, Stockholm-Syndrom und Appeasement-Strategien, die Opfer von Gewalt manchmal bewusst, aber manchmal auch unbewusst einsetzen können, um zu versuchen, mit einer Gewaltsituation irgendwie umzugehen. Also es sind Coping-Strategien. Wie gesagt, falls ihr das noch nicht gehört habt, macht das unbedingt mal. Wir werden heute nämlich auch auf die letzten drei Episoden auch immer mal Bezug nehmen wahrscheinlich. Aber trotzdem keine Sorge für den Fall, dass ihr da jetzt irgendwie keine Zeit zu habt und erst diese Folge hören wollt. Seid versichert, wir werden auch versuchen, euch abzuholen. Mhm. Aber trotzdem empfehlen wir euch, dass ihr das dann noch nachholt. Ja, es ist ja häufig so, dass wenn wir über häusliche Gewalt sprechen, oder jetzt nicht nur Annelie und ich, sondern generell wir als Gesellschaft, dann geht es eben häufig um die Erwachsenen. Wie kommen die Erwachsenen damit klar? Wer hat was gemacht? Also, ne, was war der Tathergang? Warum geht das Opfer schon wieder zum Täter oder zur Täterin zurück? Ja, solche Fragen werden dann immer mal gestellt. Aber leider geht es eben viel zu selten noch um die Kinder, die im selben Haushalt mit den Erwachsenen leben, die Gewalt ausüben oder Gewalt erleben. In dieser Episode wollen wir uns jetzt die Frage stellen, was eigentlich mit den Kindern ist. Ist das überhaupt schlimm, wenn sie mitkriegen, wie sich die Erziehungsberechtigten streiten? Oder kriegen sie das überhaupt mit? Das könnte man ja auch fragen. Weil möglicherweise könnte man dann argumentieren, die Gewalt passiert ja nur nachts oder wenn die Kinder schlafen. Oder die Kinder waren ja gar nicht im Zimmer, wo der Streit stattgefunden hat, sondern im Kinderzimmer und haben gespielt, die Tür war zu. Das haben sie doch bestimmt nicht mitbekommen, oder? Die kurze Antwort ist doch. Annelie und ich sind der Sache mal auf den Grund gegangen und haben dazu, das hatten wir in der letzten Krimschnack schon erzählt, im Juni waren wir bei einem Fachtag, den wir moderieren durften. Und da haben wir auch einen Vortrag gehalten und dann auch noch ein sehr interessantes Panel moderiert. Den Link dazu übrigens, bevor ich das vergesse, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf jeden Fall haben Annelie und ich seit Juni uns auch noch weiter mit dem Thema beschäftigt, weil uns das noch nicht ganz losgelassen hat. Deshalb die kurze Antwort doch und wir werden euch gleich erzählen, warum das so ist. Wir stützen uns dabei wie immer auch auf aktuelle wissenschaftliche Studien, Dunkelfeldstudien, aber auch offizielle Hellfelddaten und so weiter. Und wenn ihr euch für unsere Quellen interessiert, dann schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Und was ihr auch noch in den Shownotes finden werdet, wir haben noch ein paar Telefonnummern und so weiter rausgesucht, weil das ja wirklich auch ein sehr krasses Thema ist. Das heißt, wenn ihr irgendwie feststellen solltet, dass das Thema was mit euch macht und ihr Hilfe benötigt, euch beraten lassen wollt, dann guckt auch gerne in die Shownotes. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Jetzt legen wir aber erstmal los. Ich würde sagen, holt euch irgendeinen schönen Tee, irgendwas Nettes, kuschelt euch ein und wir wünschen euch viel Spaß mit der Episode.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Ja, vielleicht zu Beginn ein ganz kurzer Recap. Also für die paar unter euch, die vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben oder auch, falls ihr euch nicht mehr ganz so gut daran erinnert, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, worüber wir gesprochen haben. Also unter anderem ging es in der Episode auch darum, wie vielseitig Gewalt und eben auch häusliche Gewalt sein kann und dass es eben ganz oft viel mehr ist als nur die körperliche Gewalt, nur in Anführungszeichen, weil vor allem auch die psychische Gewalt, die sexualisierte Gewalt und auch die ökonomische Gewalt zum Beispiel eine Rolle spielen und oft für Außenstehende einfach viel, viel weniger sichtbar sind. Außerdem haben wir darüber gesprochen, dass Gewalt auch mehr sein kann als die Gewalt zwischen zwei Menschen, weil eben auch kulturelle und strukturelle Faktoren hier eine Rolle spielen können. gerade beim Thema häusliche Gewalt wahrscheinlich. Und dazu kommt, dass Gewalt ja symmetrisch sein kann, also gegenseitig, aber eben auch asymmetrisch, also einseitig ausgeübt werden kann und hier auch häufig Machtstrukturen wirken. Und das wird besonders wichtig, wenn wir, wie wir das heute tun wollen, von den Kindern sprechen, die solchen Strukturen oft einfach noch mehr ausgeliefert sind als Erwachsene. Und ganz wichtig, wir haben auch in der letzten Folge darüber gesprochen, was die Gründe dafür sein können, warum Menschen Schwierigkeiten haben, aus solchen Gewaltspiralen auszubrechen. Ich habe das auch in einer der Krimshots nochmal aufgegriffen. Und all das ist auch total wichtig für die Perspektive, über die wir heute sprechen wollen, nämlich die Perspektive von Kindern bei häuslicher Gewalt.
Wir haben außerdem auch darüber gesprochen, wie viele Menschen von häuslicher Gewalt betroffen sind. Also zur Erinnerung, es sind viele. Ich weiß, ich komme jetzt hier die ganze Zeit mit so kurzen Statements um die Ecke. Nein, aber es sind wirklich
Wir können das
viele.
Auch abkürzen einfach. Wir können
genau, ja. Es ist einfach, es ist, das Problem ist schlimm. Punkt.
Ja,
recherchiert
das auf
selber.
Jeden Fall.
Nein, dafür sind wir natürlich da. Also es sind viele und die Dunkelziffer ist in dem Bereich vermutlich unglaublich hoch. Das bedeutet, dass es eben nicht bei jedem Vergehen und Verbrechen, das im Rahmen von häuslicher Gewalt begangen werden kann, auch zur Anzeige bei der Polizei kommt. Und das hat super viele verschiedene Gründe. Da sind wir auch in der letzten Episode schon mal drauf eingegangen. Um nur ein paar zu nennen, es könnte sein, dass sich die Opfer schämen dafür, was ihnen da gerade passiert ist oder dass sie hoffen, dass es vielleicht nicht nochmal vorkommt. Vielleicht war es gerade das erste Mal oder das zweite. Oder sie befinden sich in besonders schwierigen sozialen und oder finanziellen Zwängen, die es ihnen auch einfach nicht erlauben, dass sie sich ganz einfach aus der Beziehung lösen oder eine Anzeige erstatten. Oder vielleicht haben sie auch Angst, dass wenn sie eine Anzeige erstatten oder wenn sie gehen, dass dann die Gewalt wirklich eskaliert oder dass den Kindern, die mit im Haushalt leben, dann erst recht auch Gewalt zugefügt werden könnte und, und. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben in der letzten Folge aber eben, wie gesagt, hauptsächlich über die Gewalt zwischen Erwachsenen gesprochen. Und was häufig vergessen wird, ist dann eben, dass auch in vielen Haushalten Kinder mit diesen gewaltbetroffenen Erwachsenen im Haus leben und dass das emotionale, psychische und physische Wohlbefinden von den Kindern maßgeblich von den Erwachsenen abhängt. Das ist vielleicht auch gut, wenn wir das direkt einmal am Anfang schon sagen. Damit sich häusliche Gewalt für Kinder lebensbedrohlich anfühlt, ist es nicht mal notwendig, dass Kinder auch direkt davon betroffen sind. Also sie müssen nicht selbst geschlagen werden, sondern auch das Miterleben von häuslicher Gewalt zwischen ihren Bezugspersonen kann wirklich schon sehr schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Kinder haben. Und wir werden heute auch sehen, dass das auch gar nicht mal unbedingt so leicht abtrennbar ist, dieses direkte und indirekte Erleben von häuslicher Gewalt.
Damit sind wir jetzt auch schon im Zahlenteil angekommen. Den machen wir ja immer ganz gerne ganz am Anfang, einfach um das Thema für euch so ein bisschen einzuordnen und euch auch einen Überblick zu geben. Und wir haben tatsächlich extra noch gewartet, diese Episode hochzuladen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass es ein bisschen länger gedauert hat, weil wir wussten, dass die vorläufigen Zahlen schon vorliegen. Die gingen ja schon vor einiger Zeit auch durch die Medien und einige Vereine hatten dazu auch schon Pressemitteilungen rausgebracht. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen.
Ja, und jetzt ist es auf jeden Fall so, dass diese richtigen, die offiziellen Zahlen, die sind jetzt eben auch da und wir haben uns die für euch angesehen.
Ja, genau. Das neue Bundeslagebild für das Jahr 2024 ist jetzt am 21.11.2025 endlich herausgekommen. Also wir haben wirklich sehnsüchtig drauf gewartet.
Ja, aber echt so.
Wir saßen die ganze Zeit in den Startlöchern und dachten, okay, wir brauchen die Zahlen, damit wir euch die Folge geben können.
Ja.
Und in unserer letzten Folge haben wir uns noch auf das vorherige Bundeslagebild, nämlich das für das Jahr 2023, bezogen. Die Bundeslagebilder basieren ja immer auf den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik und die beschäftigen sich mit ja, verschiedenen Delikten, die im Rahmen von Paargewalt und innerfamiliärer Gewalt häufig auftreten. Wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann hört gerne auch noch mal in die letzte Folge rein. Das schadet auf jeden Fall nicht. Und im Jahr 2023 wurden demnach etwa 256.000 Opferwerdungen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt deutschlandweit erfasst. 2024 waren es dann fast 266.000 Opferwerdungen. Das sind ungefähr 10.000 mehr und das entspricht einer Zunahme von 3,8%. Und es ist auch so, dass schon im Jahr zuvor die Zahlen stark angestiegen waren. Da waren nämlich die erfassten Fallzahlen um 6,5% gestiegen.
Eine absolute Neuerung in dem aktuellen Bundeslagebild ist, dass jetzt auch die Entwicklung der letzten 5 Jahre, also von 2020 bis einschließlich 2024, ausgewiesen werden, sowohl im Bundeslagebild selbst, aber auch in einem separaten Tabellenband, den man sich auch runterladen kann. Und an diesen Zahlen kann man erkennen, dass die innerfamiliäre Gewalt über die letzten 5 Jahre konstant weiter angestiegen ist und auch Paargewalt jetzt wieder zum 4. Mal in Folge weiter zugenommen hat. An der Stelle aber auch Achtung, es steht die Vermutung im Raum, dass hier ein Corona-Effekt das Entdeckungsrisiko möglicherweise geschmälert hat und dass ansonsten möglicherweise auch eine konstante Zunahme bei Paargewalt vorhanden gewesen wäre. Aber das können wir natürlich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Genau, das stimmt. Das ist auch wichtig nochmal für die Einordnung. Es ist ja manchmal dann mit solchen Zahlen so eine Sache, gerade wenn dann so äußere Faktoren da vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen. Jedenfalls ist es so, dass die Gründe für diesen Anstieg ganz, ganz unterschiedlich sein können. Also neben einer tatsächlichen Zunahme der Fälle und Opferwerdungen könnte es zum Beispiel auch sein, dass die Gesellschaft vielleicht einfach zunehmend für das Thema sensibilisiert wird, was ja auch eine gute Entwicklung wäre, und die Anzeigebereitschaft vielleicht steigt. Das heißt, mehr Fälle einfach angezeigt werden. Nicht tatsächlich nur mehr Fälle passieren, sondern eben bekannt werden. Dadurch würde eine Verschiebung des Dunkelfelds ins Hellfeld passieren, so nennt man das dann. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir innerhalb der letzten Jahre vielen Belastungen ausgesetzt waren. Wie zum Beispiel, wie Marie gerade schon gesagt hat, der Corona-Krise, der Energiekrise, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bei uns ausgelöst wurde. Dann gibt es noch die Klimakrise und so weiter und so weiter. Ihr kennt das sicherlich alle auch zu gut. Und wir wissen aus der kriminologischen Forschung, dass es Belastungsfaktoren gibt, die sich gewaltfördernd auswirken könnten. Wie zum Beispiel finanzielle Nöte oder Unsicherheiten und ja, andere Nöte, zum Beispiel auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt oder auch generelle psychische Belastungen und Erkrankungen. Deswegen muss man davon ausgehen, dass all diese Faktoren hier auch zum Tragen kommen können, ne, oder eine Rolle spielen könnten. Wir wissen es eben nicht genau. Das ist an der Stelle vielleicht einfach wichtig, einmal gesagt zu haben.
Gut gesagt. Ja, 2023 waren 24,3% aller in der PKS erfassten Opferwerdungen auch tatsächlich Opferwerdungen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Der Anteil dieser Opferwerdungen war 2024 minimal erhöht von 24,3 auf 24,5%. Es ist dabei auf jeden Fall auch zu beachten, dass das jetzt nur die Fälle sind, die der Polizei auch bekannt geworden sind und die von ihr abschließend bearbeitet wurden. Also die PKS ist ja eine Ausgangsstatistik. Das heißt, hier sind grundsätzlich nur Fälle dabei, die zum einen angezeigt oder der Polizei irgendwie auf eine andere Art bekannt geworden sind. Es gibt ja Anzeige- und Offizialdelikte. Und zum anderen sind es Fälle, für die der Polizei ausreichend Hinweise und Beweise vorgelegen haben, sodass die Polizei die Fälle ermitteln und auch an die Staatsanwaltschaft weiterleiten konnte. Diese Fälle müssen außerdem ja auch durch die BeamtInnen, die die PKS-Statistik am Ende pflegen, auch als Fälle von häuslicher Gewalt irgendwie eingestuft werden oder entsprechend in die Statistik eingepflegt werden. Uns hat nämlich mal eine Mitarbeiterin vom BKA erzählt, die eben mit genau sowas schon mal zu tun hatte, dass auch dann die BeamtInnen, die dort sitzen, ja aus den Berichten irgendwie erkennen müssen, dass bestimmte Definitionen erfüllt sind und dass sie an den entsprechenden Stellen Häkchen setzen müssen, damit es am Ende eben auch in die PKS Eingang finden kann. Und auch als Paargewalt erfasst wird oder als innerfamiliäre Gewalt.
Ja, das stimmt. Bei der Gelegenheit fällt mir noch was anderes ein, apropos Ausgangsstatistik. Soweit ich weiß, gibt es polizeiintern immer auch sogenannte Vorgangsbearbeitungsstatistiken. Das sind dann so interne Eingangsstatistiken, ne? Also da zählt vor allem, was wird der Polizei bekannt, beziehungsweise was wird ihr angezeigt, also was sozusagen ermittelt sie. Bei den einzelnen Polizeien der Länder gibt es dann eben solche Statistiken, die dann auch pflegen. Die werden aber natürlich nicht veröffentlicht, sondern dienen vor allem der internen Steuerung und fallen entsprechend auch höher aus als die PKS als Ausgangsstatistik, ne? Weil hier zählt eben, was kommt rein. Bei der PKS zählt so ein bisschen, was geht raus. Also was geht nachher auch an die Staatsanwaltschaft und gilt dann als ausermittelt. Aber auch hier ist natürlich entscheidend, dass man Fälle in die richtigen Kategorien einteilt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob es hier nicht vielleicht insoweit auch nochmal einen Unterschied gibt, dass bei der Fall- bzw. Anzeigeaufnahme ja häufig sozusagen normale Schutzpolizisten am Werk sind, also diejenigen, die so im Wach- und Wechseldienst arbeiten und nicht so spezialisierte Beziehungsgewaltsachbearbeiter oder wie auch immer sie in den einzelnen Bundesländern heißen, also Menschen, die ganz speziell fortgebildet sind auch zu diesem Thema und sich dann auch ganz intensiv damit befassen und dann ja eben häufig Fälle von häuslicher Gewalt dann auch bearbeiten. Da frage ich mich, wird das dann später auch dann nochmal korrigiert, vielleicht durch diese spezialisierten Sachbearbeiterinnen oder nicht? Aber dazu können wir jetzt gar nicht viel sagen. Ich fand es nur interessant.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage und auch, ob das dann bundeslandübergreifend auf dieselbe Art gelöst wird oder nicht. Mhm,
genau.
Ja. Das ist ja auch immer der Segen und der Fluch des Föderalismus. Aber kommen wir mal zurück zum Bundeslagebild und dem, was die Polizeien hier erfasst haben. Also von den 266.000 registrierten Opferwerdungen im Jahr 2024 waren 64,3% Opferwerdungen im Rahmen von Partnerschaftsgewalt und 35,7% waren Opferwerdungen im Rahmen von innerfamiliärer Gewalt. Also fast ein Verhältnis von 2:1, 2/3 Partnerschafts- und 1/3 innerfamiliäre Gewalt.
Wir haben ja in der letzten Krimschnack-Folge schon sehr ausführlich über die Erwachsenen gesprochen und auch über die Verteilung der Opferwerdung nach Geschlecht und anderen Faktoren über verschiedene Delikte hinweg. Wie gesagt, hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Und weil wir jetzt aber das neue Bundeslagebild haben, könnt ihr auch jetzt einfach noch kurz dranbleiben, weil wir jetzt auf jeden Fall darauf auch nochmal kurz eingehen wollen, zumindest auf so ein paar wichtige Punkte. Bisher ist es so, dass die in der PKS erfassten Tatverdächtigen in diesem Bereich sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 zu 3/4 Männer waren, also zu 75,6% und zu 1/4 Frauen mit 24,4%. In beiden Jahren auch interessanterweise mit exakt den gleichen Anteilen. Und die überwiegende Mehrheit bei den registrierten Opferwerdungen in diesem Bereich im Jahr 2024 waren weibliche Personen, nämlich 70,4% und mit 29,6% männliche Personen. Mhm. 2023 sah das auch ganz ähnlich aus, da gab es auch nur eine 0,1% Verschiebung. Also im Prinzip sind die Zahlen relativ konstant. Generell lässt sich an den neuen Zahlen erkennen, dass Mädchen und Frauen über alle Altersklassen hinweg nach wie vor häufiger Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, beziehungsweise öfter als Opfer von häuslicher Gewalt registriert worden sind.
Ja, das Bundeslagebild unterscheidet ja in Paargewalt und innerfamiliäre Gewalt. Das haben wir auch in der letzten Episode ganz ausführlich auseinandergedröselt. Hört auch dafür gerne nochmal in die alte Folge oder schaut in das Bundeslagebild. Es ist auf jeden Fall so, dass im Bundeslagebild bei der Paargewalt nur Altersklassen unter oder ab 21 Jahren enthalten sind. Also und dann natürlich noch ältere Altersklassen als 21 Jahre. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu bedenken, dass hier eben der Fokus definitiv nicht auf Kindern liegt oder auch auf Jugendlichen nicht, die ja auch mit den Opfern von Paargewalt indirekt gemeinsam Opfer werden könnten, indem sie diese Gewalt miterleben. Also das ist hier alles nicht drin, sondern es geht in dieser Statistik eher darum, ab wann Menschen sozusagen alt genug sind, um Paargewalt überhaupt auszuüben oder dem direkt zum Opfer fallen zu können. Aber es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn wir eine Statistik noch hätten, aus der man eben genau das auch noch mit ablesen könnte, ob eben bei genau diesen Fällen Kinder im Haus waren, welchen Altersklassen oder zumindest, ob sie Kinder oder Jugendlichen zugeordnet werden könnten und so weiter.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen anders bei der innerfamiliären Gewalt. Das neue Bundeslagebild bestätigt hier, dass Opfer von häuslicher Gewalt, die unter 21 Jahre alt sind, überwiegend Opfer innerfamiliärer Gewalt geworden sind. Bei der innerfamiliären Gewalt werden auch mehr Informationen über Kinder gegeben. Also da können wir einfach ein bisschen mehr rauslesen. Dort findet man immerhin die Altersklasse 0 bis 6, 6 bis unter 14 und 14 bis unter 18 Jahre und dann eben auch noch 18 bis unter 21 Jahre. Daran können wir sehen, dass Mädchen im Alter zwischen 6 und 18 besonders gefährdet zu sein scheinen, innerfamiliäre Gewalt zu erleben. Außerdem wissen wir, im Jahr 2024 waren 35,8% der Opfer von innerfamiliärer Gewalt Minderjährige, also unter 18. Und das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.
Davon waren 45% Jungs und 56% Mädchen.
Leichter Rundungsfehler.
Ja, habe ich auch gerade beim Lesen gedacht.
Ja, naja, leichter Rundungsfehler, das kann passieren.
Ja, genau, daran hängen wir uns jetzt mal nicht auf.
Es ist mathematisch nicht falsch.
Also, pack die Stifte wieder ein, mach das E-Mail-Postfach wieder zu, wir wollen nichts hören.
Genau.
Genau, ja. Außerdem wissen wir, dass es sich 2024 bei 50,8 der im gemeinsamen Haushalt mit der tatverdächtigen Person lebenden Opfer um Kinder der tatverdächtigen Person gehandelt hat. Auch diese Zahl ist leicht gestiegen im Vergleich zu 2023.
Ja, soweit die Zahlen mit und ohne Rundungsfehlern. Was wir davon abgesehen von den neuen Zahlen auch interessant fanden und euch natürlich auch nicht vorenthalten wollen, waren auch noch so ein paar Neuerungen im Bundeslagebild. Und was wir auffällig fanden, war zum einen, dass das Vorwort die Definition von häuslicher Gewalt jetzt noch etwas besser definiert und erklärt. Es zeigt auch viel übersichtlicher, welche Delikte hier in den Bericht wirklich mit einfließen. Und es gibt auch einen besseren Überblick über die Altersstrukturen. Was ein bisschen missverständlich ist, und Annelie und ich sind da auch ein bisschen drüber gestolpert. Also im Vorwort wird geschrieben, dass Opferwerdungen gezählt werden. Und auch Opfer, die mehrfach Opfer wurden, auch mehrfach gezählt werden. In dem Rest des Lagebilds geht es dann aber um Opfer und nicht mehr um Opferwerdungen. Und wenn man aber das also Vorwort nicht liest, dann würde man ja davon ausgehen, dass es um die totale Anzahl der Opfer geht, ohne Möglichkeit vielleicht auf mehrfach Opfer. Und eigentlich haben Annelie und ich dann gedacht, also erstens müsste man das dann wahrscheinlich anders formulieren und zweitens könnte man dann gar nicht aus diesen Zahlen schließen, eine von vier Frauen, wenn es eigentlich um die Fallzahlen geht.
Genau, genau. Deswegen, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass wir jetzt auch in unserem Bericht immer von Opferwerdungen gesprochen haben, weil das tatsächlich der richtige Begriff ist.
Genau, also während es sozusagen bei den Opfern, beziehungsweise ja eigentlich Opferwerdungen, um die Fallzahlen geht, ist es ein bisschen anders bei den Tatverdächtigen, weil Tatverdächtige nicht pro Fall gezählt werden, sondern nur einmal.
Pro Person sozusagen, ja.
Genau, also ein Tatverdächtiger ist eine Person und auch wenn möglicherweise mehrere Fälle dahinter stehen könnten innerhalb dieses Jahres.
Genau, diese Echt-Tatverdächtigen-Zahl, wie sich das dann schimpft. Ich finde das interessant, dass man bei den Opfern sozusagen die Opferwerdungen zählt. Also wie oft werden Menschen Opfer von bestimmten Straftaten und nicht die Person. Und bei den Tätern versucht man genau das Gegenteil, nämlich die Personen zu zählen mit dieser echt tatverdächtigen Zahl. Also das Prinzip wurde wohl 2009 auf Bundesebene mal eingeführt. Und das bedeutet, wenn eine Person zum Beispiel im März und im November wegen Körperverletzungen angezeigt wurde, soll sie nur einmal als tatverdächtige Person gezählt werden. Also es gelten nicht die Taten, sondern die Personen. In der Praxis wird die PKS aber aus ganz vielen einzelnen Falldatensätzen zusammengestellt, die dann ja auch teilweise aus unterschiedlichen Bundesländern kommen. Und jede Tat ist meistens ein eigener Datensatz. Und wenn man diese Einzelfälle zum Beispiel für Detailanalysen nach Delikten, Regionen oder Tatorten auswertet, überschneiden sich die Daten oder eine Person wird eventuell dann doch mehrfach erfasst. Also man kann das einfach nicht ausschließen. Das sagt auch das BKA selbst im Vorwort. Deswegen wollten wir es an der Stelle auch einmal kurz erwähnen. Also das heißt, das sind dann so die kleinen Fallstricke und die kleinen Details, die ja doch trotzdem auch interessant sind, weil sie eben auch zeigen, dass wenn man sich die PKS und auch das Bundeslagebild anguckt, ne, man eben auch so bestimmte Abstriche da machen muss.
Ja, voll. Aber ich finde es auch richtig gut, dass sie es halt so klar auch reinschreiben, weil das ja methodisch transparent ist, auch wenn man sich da trotzdem erstmal reindenken muss. Aber super wichtig, dass sie es reingeschrieben haben, weil es kommt ja richtig häufig vor, dass man sich mit Leuten unterhält, die PKS einfach wirklich komplett anders verstehen, als sie eigentlich gedacht ist oder auch geführt wird und dann ganz komische Schlüsse daraus ziehen. Und deshalb, genau, muss man sagen, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, dass das unterschiedlich gezählt wird, aber es ist trotzdem total gut, dass es transparent dargestellt wird.
Ja, haben sie gut gemacht. Daumen hoch. Und was sie noch gut gemacht haben, was wir an der Stelle auch einmal hervorheben wollten, war, dass sie dieses Mal, da ist es uns eben besonders aufgefallen, und es ist auch, glaube ich, so das erste Mal, dass das so war, ne? Zumindest beim letzten Bundeslagebild war es auf jeden Fall nicht so, dass immer wieder Referenzen zu kriminologischen Studien, zu Diskussionen und Einordnung bestimmter Ergebnisse mit drin waren. Also das fanden wir einfach total cool. Wichtig ist aber an der Stelle auf jeden Fall, wenn ihr euch jetzt damit beschäftigt, und ich finde das eine gute Auflistung so an Studien und an Dunkelfeldstudien, aber auf jeden Fall immer auch nochmal in die Originalquellen schauen. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und sie weisen dieses Mal auch die Todesfälle ganz explizit aus. Das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Und demnach kamen 286 Opfer durch häusliche Gewalt zu Tode. Davon waren 95 männlich und 191 weiblich. Genau, davon waren 156 Opfer von Partnerschaftsgewalt, die zu Tode gekommen sind. Davon wiederum 132 weiblich und 24 männlich. Und 130 Opfer kamen im Kontext von innerfamiliärer Gewalt zu Tode. Und davon wiederum waren 59 weiblich und 71 männliche Opfer. Und noch etwas ist uns aufgefallen, und zwar, dass das Cover dieses Jahr auf jeden Fall überarbeitet wurde und man darauf zum ersten Mal dieses Hände-Hilfe-Zeichen sieht. Also falls ihr das noch nie gesehen habt oder nicht kennt, das ist so ein Handsignal, das Gewaltopfer diskret zeigen können, um auf ihre Notsituation aufmerksam zu machen und sich Hilfe zu suchen. Und das Zeichen wurde von der Canadian Women's Foundation während der Corona-Pandemie entwickelt. Man startet also sozusagen mit der flachen Hand, legt dann den Daumen in die Handinnenfläche und schließt dann die anderen Finger um den Daumen. Ne, also schließt sozusagen zu einer Faust mit dem Daumen in der Mitte. Und das ist natürlich auch für Opfer anderer Gewaltformen oder auch für Entführungsopfer beispielsweise gedacht, aber eben gerade für Opfer häuslicher Gewalt und gerade wenn der Täter vielleicht daneben steht oder die Täterin oder man sozusagen nicht frei sprechen kann, dann ist dieses Zeichen sozusagen als diskretes Zeichen gedacht, um auf sich aufmerksam zu machen.
Hast du den FAZ-Beitrag, den ich dir vorhin geschickt habe, schon gesehen?
Nee. Habe ich gar nicht gesehen.
Da wurde berichtet, dass ein, ich glaube, 6-jähriges Mädchen dieses Handzeichen angewendet haben soll. Und das saß mit der Mutter und dem, ja, einem Mann im Auto und dem jüngeren Geschwisterkind. Und die Polizei hat dank des Mädchens quasi eine Entführung entdeckt, weil das Mädchen dieses Handzeichen gemacht hat. Ich suche die URL zu dem Artikel nochmal raus und packe das mit in die Shownotes, weil ich so dachte, ja, krass, das Mädchen war 6. Und kannte das Handzeichen und hat, ja, also das war am Ende der Vater von einem der Kinder und der hatte mit vorgehaltenem Messer halt die anderen in das Auto gezwungen und so. Genau, aber ich suche das nochmal raus und pack den Link zu dem Artikel auch in die Shownotes.
Ja, ich finde es auf jeden Fall auch erstaunlich, wie bekannt dieses Handzeichen geworden ist. Es ist ja tatsächlich noch gar nicht so alt. Und also ich weiß, bei uns an der Akademie der Polizei hängen auch überall solche Poster, damit eben gerade auch junge angehende Polizeibeamte dieses Handzeichen kennen. Und meine Tochter zum Beispiel kennt das auch. Also es ist in den sozialen Medien, glaube ich, relativ weit verbreitet. Was ich mich nur frage, blöd ist natürlich, wenn Täterinnen und Täter dieses Handzeichen dann eben auch kennen. Also wenn das sozusagen dann so bekannt ist, dass sie dann eben auch darauf achten, dass da niemand irgendwelche Handsignale geben kann. Aber trotzdem, eigentlich finde ich das eine gute Sache.
Weil ja, voll.
Alles, was Opfern hilft, ist eine gute Sache, natürlich.
Ich habe dir das gerade auch mal in den Chat gepostet. Aber ich fand es super interessant und dachte so, ja, voll wichtig, dass man es halt auch schon den Kindern beibringt.
Ja, total gut.
Also insofern auch richtig super, dass auch das Bundeslagebild dadurch ja dazu beiträgt, dass dieses Händehilfszeichen weiter verbreitet wird. Ja, wie immer geben uns ja solche offiziellen Zahlen nur bedingt Auskunft über das komplette Ausmaß und man geht davon aus, dass das Dunkelfeld in diesem Bereich also wirklich groß ist, weil Kinder eben besonders darauf angewiesen sind, dass andere Menschen und auch offizielle Stellen überhaupt von ihrer Situation erfahren, wie bei dem Mädchen, von dem ich eben erzählt habe. Und sie schützen auch gerade dieser Deliktsbereich, also häusliche Gewalt, findet häufig von der Außenwelt unbemerkt, im wahrsten Sinne des Wortes, hinter verschlossenen Türen statt. Wir hatten ja auch in der letzten Krimschnack schon einige methodische Anmerkungen zum Umgang mit den genannten Zahlen gemacht. Und jetzt auch eben habt ihr wieder gesehen, dass es natürlich sehr wichtig ist, also nicht nur den Methodenteil, sondern auch das Vorwort zu lesen und euch eben die entsprechenden Informationen rauszusuchen, um die Zahlen möglichst gut lesen zu können.
Ja. Und eben auch einordnen zu können, ne? Das ist eben total wichtig. Und wie ihr seht, ne, also solche Aspekte erschweren natürlich es uns, das tatsächliche Ausmaß der Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen, speziell jetzt im Kontext häuslicher Gewalt, ganz konkret zu benennen. Das ist einfach kaum möglich. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen schätzt, dass jährlich weltweit 275 Millionen Kinder partnerschaftlicher Gewalt ausgesetzt sind. Dabei ist aber noch keine Rede von familiärer Gewalt, also wenn die Großeltern zum Beispiel Gewalt gegen die Eltern eines Kindes ausüben und das Kind das mitbekommt oder was auch immer, ne? Da kann es ja alle möglichen Konstellationen geben. 2024 wurden den offiziellen Daten der Jugendämter in Deutschland zufolge ca. 69.500 Kinder oder Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut genommen. Nach den offiziellen Daten der Jugendämter in Deutschland war die Zahl der Inobhutnahmen im Jahr 2024 erstmals seit 3 Jahren wieder rückläufig. Das liegt aber vermutlich vor allem daran, dass es im letzten Jahr einfach weniger unbegleitete minderjährige Geflüchtete gab und die haben in den Jahren davor auch einen großen Anteil der Inobhutnahmen einfach ausgemacht.
Jetzt klingt es natürlich auch erstmal toll, ein Rücklauf von Inobhutnahmen. Aber dafür ist leider die Zahl der besonders heiklen Fälle von Kindeswohlgefährdungen von 2023 auf 2024 wieder um 10% angestiegen. Und neben der unbegleiteten Einreise, das machten 44% aus, zählten 2024 zu den häufigsten Anlässen für eine Schutzmaßnahme die Überforderung der Eltern mit 25%. Vernachlässigung mit 12%, körperliche Misshandlung mit 11% und psychische Misshandlung mit 8%. Was die Zahlen zu Kindeswohlgefährdung angeht, können wir uns jetzt leider nur auf die letzte Statistik aus dem Jahr 2024 beziehen. Hier stieg die Zahl der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Vorjahr um mindestens 2% an, aber es fehlen auch leider wieder Daten aus mehreren Jugendämtern. Und eine Schätzung geht davon aus, dass der tatsächliche Anstieg bis zu 8%, nämlich auf 67.300 Fälle beträgt.
Ja, und die betroffenen Kinder waren diesen offiziellen Statistiken zufolge im Schnitt etwa 8 Jahre alt. In 73% der Fälle ging die Gefährdung hauptsächlich zumindest von einem Elternteil aus. In den meisten Fällen von Kindeswohlgefährdung hatten die Behörden Anzeichen von Vernachlässigung festgestellt. Das sind 58%, also über die Hälfte. Bei 36% gab es Hinweise auf psychische Misshandlungen und in 27% der Fälle wurden Indizien für körperliche Misshandlungen und in 6% für sexuelle Gewalt gefunden. Den Jugendämtern zufolge hatte ein Teil der Kinder mehrere dieser Gefährdungsarten, also Vernachlässigung, psychische Misshandlung, körperliche Misshandlung und/oder sexuelle Gewalt, gleichzeitig erlebt, was ja ziemlich furchtbar ist, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Und das traf auf knapp jeden vierten Fall von Kindeswohlgefährdung zu, also 23% waren das. Und das ist so eine Zahl, die hat mich irgendwie ganz schön erschlagen. Das ist schon ganz schön heavy, wenn man sich das für so kleine Kinder vorstellt.
Ja,
und die meisten Hinweise auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung wurden von der Polizei und Justiz an die Jugendämter weitergegeben. Das waren 31%. Da sieht man auch mal, wie wichtig auch dieser Bereich ist, ne, für das Bekanntwerden solcher Dinge. Etwas seltener kamen die Hinweise aus der Bevölkerung, also von Verwandten, Bekannten oder Nachbarn. Das waren 22% und an dritter Stelle folgten Hinweise aus der Kinder- und Jugend- oder Erziehungshilfe. Ne? Also da zählt dann alles Mögliche dazu. Und dahinter dann Hinweise aus den Schulen an die Jugendämter. Das waren 12%, die aus den Schulen kamen. Etwa ein weiteres Zehntel der Hinweise auf die Gefährdungssituation stammten aus den Familien selbst. Also von den betroffenen Minderjährigen, das waren ungefähr 2%, oder ihren Eltern, das waren 7% der Fälle.
In 30% aller Hinweismeldungen haben die Jugendämter den Verdacht auf Kindeswohlgefährdung dann tatsächlich auch bestätigen können. Und vielleicht ist das wirklich nicht überraschend, aber die zuverlässigsten Hinweisgeber waren dabei die Betroffenen selbst. Also ja, Leute vertraut den Opfern. Die wenigsten Leute denken sich sowas aus. Und anzumerken ist bei den Zahlen zu direkt erlebter oder miterlebter häuslicher Gewalt, dass miterlebte Paargewalt zwar in der Kategorie psychische Misshandlung als Kindeswohlgefährdung zählt und dort in die Statistik sozusagen mit einfließt, aber leider kann man aus den öffentlich verfügbaren Zahlen nicht ableiten, wie viele der Fälle, die in dieser Kategorie abgebildet sind, auch wirklich auf miterlebte Paargewalt zurückzuführen sind. Mhm. Weil eben in der Kategorie auch noch andere Arten von psychischen Misshandlungen als Kindeswohlgefährdung enthalten sind.
Mhm. Ja, außerdem finden wir, dass wenn man mal das Bundeslagebild zu häuslicher Gewalt und die Kindeswohlgefährdungen so nebeneinander legt, die Fälle der registrierten Kindeswohlgefährdung ja etwas zu niedrig wirken, wenn man bedenkt, wie häufig häusliche Gewalt tatsächlich vorzukommen scheint. Ne? Allein den offiziellen Daten zufolge, und wir wissen, das Dunkelfeld ist wahrscheinlich noch um einiges größer. Also wir stellen uns einfach die Frage, ob miterlebte Paargewalt vielleicht auch noch etwas zu selten als Kindeswohlgefährdung registriert wird.
Ja, genau. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und wenn da von irgendwelchen Jugendämtern, wenn uns da Leute Insights geben wollen, dann natürlich immer gerne, ne? Also interessiert uns sehr.
Wir teilen sie dann mit der Welt.
Nein, also je nachdem, ob das vertrauliche Insights sind oder nicht.
Ja, na klar, wir sind da sehr vertrauenswürdig. So, das waren jetzt auf jeden Fall mal die Helferdaten, aber wie die Krim-Nerds unter euch natürlich wissen, gibt es immer noch auch die Dunkelfelddaten und die sind hier auch ganz wichtig. Und da gibt es tatsächlich in Deutschland bei weitem nicht so viele, wie man vielleicht annehmen könnte. Wir haben aber doch einige gefunden und wir erheben hier natürlich überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollen aber mal über ein paar davon sprechen und euch ja zumindest so einen kleinen Überblick geben.
Genau, und wir starten mit einer repräsentativen Dunkelfeldbefragung von Andreas Jud aus dem Jahr 2022. Dort wurden nämlich Erwachsene zu ihren Erfahrungen als Erwachsene, aber auch zu Erfahrungen aus ihrer Kindheit befragt. Und dabei kam heraus, dass 26% der weiblichen und 28% der männlichen Befragten in ihrer Kindheit Gewalt im Elternhaus miterlebt haben. Also schon ein ordentlicher Anteil der Befragten. Und in derselben Studie wurde außerdem deutlich, dass Gewalterfahrungen auch Generationsgrenzen überschreiten. Also das heißt, dass eine deutliche Mehrheit der Personen, die in der Kindheit Paargewalt miterlebt hat, auch im Erwachsenenalter von Paargewalt betroffen ist, insofern, dass die Personen als Opfer betroffen sind oder die Gewalt sogar selbst ausüben. Mhm. Und tatsächlich haben nur 40% der Befragten in dieser repräsentativen Studie angegeben, dass sie weder im Kindes- noch im Erwachsenenalter Paargewalt erlebt oder miterlebt haben. Also das finde ich eigentlich ganz schön wenig. Und das Miterleben von Paargewalt im Kindesalter ist auch hier in Übereinstimmung mit der bisherigen Literatur übrigens häufig mit direkter Gewalt an Kindern, also Kindesmisshandlung, verknüpft. Mhm. 4/5 der Kinder, die 2 oder mehr Formen von Kindesmisshandlung erlebt haben, waren in der Kindheit auch von Paargewalt mit betroffen. Und das heißt auch, dass Kinder, die Gewalt miterleben, sie wahrscheinlich oder mit höherer Wahrscheinlichkeit früher oder später auch oft am eigenen Leib erfahren.
Ja, und dann gibt es noch eine weitere Dunkelfeldstudie von Bär et al. Aus dem Jahr 2023 und der zufolge steht vor allem psychische Gewalt oft am Anfang einer Gewalteskalation in Partnerschaften. Etwa jede dritte befragte Frau gab hier an, partnerschaftlich körperliche und oder sexuelle Übergriffe erfahren zu haben. Und wenn Kinder in der Beziehung vorhanden waren, dann richtete sich diesen Studienergebnissen zufolge in 50% der Fälle die Gewalt auch gegen sie. Also das nur mal als Indiz dafür, dass wir da wirklich noch sehr viel mehr hinsehen müssen. Also wir als Gesellschaft und Menschen, die eben einfach Umgang mit Kindern haben. Aber auch, ja, der Staat, wir alle im Prinzip, ne?
Absolut. Und wir sind auch noch auf einige andere Dunkelfeldstudien gestoßen, die unter anderem auch zu der Frage, ob und wie häufig Kinder Gewalt im eigenen Zuhause erleben oder miterleben, geforscht haben. Und in einer davon, einer repräsentativen Befragung von Hellmann für das KFN aus dem Jahr 2014, gaben über 1/5 der befragten Eltern an, ihren Kindern gegenüber schon mal leichtere oder schwerere Gewalt angewendet zu haben. Also das war eine Stichprobe von über 11.000 Befragten.
Ja.
Und 2,8% berichteten damals von schwerer Gewalt. Und dazu muss man auch sagen, dass das ein deutlicher Rückgang ist sogar im Vergleich zu Daten aus dem Jahr 1992, wo es 52% waren. Ja. Aber auch da muss man natürlich wieder einordnen, dass sich seitdem einiges rechtlich getan hat und verändert hat. Und ja, darauf werden wir auf jeden Fall, über diesen ganzen rechtlichen Aspekt reden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer.
Über den ganzen rechtlichen Kram.
Der ist ja da.
Genau, und bei dieser Studie zeigte sich eine höhere Gewaltbereitschaft bei Eltern, die selbst elterliche oder partnerschaftliche Gewalt erfahren haben und ein steigendes Risiko für Gewaltanwendung mit der Zahl der Kinder im Haushalt. Da sind wir also bei gewaltbegünstigenden Faktoren, ne? Also einmal Menschen, die selbst Gewalt in der Kindheit erlebt oder miterlebt haben, aber eben auch je mehr Kinder im Haushalt sind. Und zu solchen Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit eben für häusliche Gewalt gegen Kinder erhöhen können, werden häufig auch Suchterkrankungen gezählt. Einer Infobroschüre der Bundesarbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendschutz aus dem Jahr 2012 zufolge stehen vor allem Kindesmisshandlung, Vernachlässigung und sexueller Missbrauch häufig im Zusammenhang mit Suchtproblemen in der Familie. Die Gewalt wird hier nicht als isoliertes Phänomen, sondern als Begleit- oder Folgeproblem der elterlichen Suchterkrankung verstanden.
Ja, aber bitte versteht es jetzt nicht sozusagen als deterministischen Faktor, weil es natürlich noch lange nicht so ist, dass wenn gewaltbegünstigende Faktoren wie zum Beispiel eine Suchterkrankung vorliegen, dass das dann schon heißt, dass automatisch Gewaltanwendungen in einer Familie stattfinden oder Gewalt vorliegt. Also das ist natürlich auch nochmal wichtig. Das wollen Annelie und ich und auch die Studien nicht suggerieren. Ne? Nein, man wird ja manchmal zitiert. Ja, aber wo wir auch gerade bei begünstigenden Faktoren sind, da sind wir bei der Recherche auch noch auf was anderes gestoßen, nämlich dass Kinder mit physischen oder auch geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen einigen Studien zufolge noch häufiger von häuslicher Gewalt betroffen und auch mit betroffen zu sein scheinen als Kinder ohne Beeinträchtigungen. Darauf deuten nämlich zum Beispiel eine Studie von Jungnetz et al. Aus dem Jahr 2013 oder aber auch eine Studie von Schröttle et al. Aus dem Jahr 2012 hin.
Und besonders interessant bei der Frage nach der Häufigkeit von sexualisierter Gewalt im Kontext von häuslicher Gewalt ist die Speak-Studie. Davon hat vielleicht schon der ein oder andere mal gehört. Ich hatte das Gefühl, ich hatte darüber tatsächlich auch vorher schon mal gelesen, bevor wir jetzt zu diesem Thema recherchiert haben. Das war eine Studie bzw. Studien, die von 2017 bis 2021 durchgeführt wurden, bei der SchülerInnen und BerufsschülerInnen in Hessen zu ihren Opferwerdungserfahrungen befragt wurden. Und hier gaben 14,6 der SchülerInnen die nicht körperliche sexuelle Gewalt, also dazu gehören zum Beispiel sexuelle Kommentare, Beleidigungen oder Witze oder auch so Verbreitung sexueller Gerüchte oder irgendwelche exhibitionistischen Handlungen, genau wie sexuelle Belästigung im Internet und einige andere Dinge dazu, nur damit ihr versteht, was mit nicht körperliche sexuelle Gewalt gemeint ist. Und 14,6% der SchülerInnen, die angaben, diese Gewalt erfahren zu haben, sagten aus, dass sie diese zu Hause erlebt haben. Dazu muss man aber sagen, dass zum Beispiel sowas wie sexuelle Belästigung im Internet natürlich auch zu Hause erlebt wird, was jetzt nicht unbedingt Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass es sich hierbei tatsächlich um häusliche Gewalt im engeren Sinne handeln muss.
Ja.
Und bei der Erweiterungsstudie an Berufsschulen waren das dann sogar 16%, die sozusagen diese Gewalt zu Hause erlebt haben. Bei körperlicher sexueller Gewalt, also da geht es tatsächlich um sexuelle Übergriffe, körperliche Übergriffe, waren es 23,5%. Die diese zu Hause erlebt haben. Und hier kann man dann sozusagen das auch nicht mehr wegdiskutieren oder irgendwie anders erklären, sondern da geht es tatsächlich um zumindest Dinge, die im eigenen Zuhause erlebt wurden. Das kann natürlich auch ein Freund sein, der zu Besuch ist und so. Auch das, ne? Auch da kann man nicht direkt eins zu eins Rückschlüsse ziehen, aber es ist zumindest ein Hinweis. Und bei dieser Erweiterungsstudie, wo es also um die älteren Berufsschüler ging, waren es 17,3%, die diese Form der Gewalt zu Hause erlebt haben.
Ja. Es gibt auch noch ein paar Studien, die sich so ein bisschen allgemeiner mit belastenden Kindheitserfahrungen befassen. Also zum Beispiel wäre da die Studie von Witt et al. Von 2019 zu nennen. Da zählten so Sachen wie Trennung, Scheidung der Eltern, familiäre Dysfunktion. Also da wären wir dann auch wieder bei Substanzmissbrauch in der Familie. Oder aber auch emotionale Vernachlässigung und emotionaler Missbrauch und so. Also das zählte da als belastende Kindheitserfahrung. Und in der Studie kam heraus, dass 73,7% der Befragten von genau solchen Erlebnissen in der Kindheit berichtet haben. Und die Studie weist damit darauf hin, dass die Prävalenz für körperlichen und emotionalen Missbrauch höher liegt als in früheren deutschen Studien zur Kindesmisshandlung. Und außerdem weist die Studie auch auf enorme Konsequenzen von solchen Erlebnissen in der Kindheit hin. Aber auch darauf kommen wir dann in der nächsten Folge nochmal. Da werden wir nämlich dann auch nochmal über die Auswirkungen sprechen, die solche Erfahrungen eben auch für die Kinder haben.
Ja, und das ist natürlich ein total wichtiger Punkt. Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Aber bleiben wir erstmal noch bei den Dunkelfeldstudien.
Eine weitere Studie, die in der kriminologischen Nerdbubble sehr bekannt sein dürfte, also die Nerds unter euch, denen sagt das vielleicht was, ist eine Studie des KFN aus dem Jahr 2023. Das sind SchülerInnenbefragungen in Niedersachsen, wo immer sehr, sehr viele SchülerInnen an verschiedenen weiterführenden Schulen befragt werden. Und die gibt es immer wieder in regelmäßigen Abständen. Unter anderem eben auch zum Thema Opferwerdung. Und zuletzt im Jahr 2023 wurden über 8000 SchülerInnen in Niedersachsen befragt. Und die wollen wir hier natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil auch die sehr interessante Einblicke zumindest gibt. Denn hier sagen 15% der Jugendlichen, sie seien Opfer von Straftaten geworden und das im eigenen Zuhause erlebt zu haben. Ne? Also ähnlich auch wieder von den Einschränkungen wie oben genannt und trotzdem sozusagen das eigene Zuhause auch als Tatort. Außerdem gaben 37,5% der Jugendlichen an, vor dem 12. Lebensjahr mindestens einmal physische Gewalt durch die eigenen Eltern erlebt zu haben. Und bei psychischer Gewalt waren es sogar 85,6%, was ich wirklich krass fand. Und deswegen habe ich auch nochmal nachgeguckt, was genau dann dazu zählte. Also dazu zählten zum Beispiel mit Gewalt gedroht, angeschrien, beschimpft und so weiter. Also das zählt hier unter psychischer Gewalt und das waren dann tatsächlich 85,6% der SchülerInnen, die angaben, das durch ihre Eltern erlebt zu haben.
Ja. Genau, also schaut da auf jeden Fall für so eine weitere Aufschlüsselung nochmal in den Forschungsbericht und wir verlinken euch natürlich auch alle Studien, die wir hier nennen oder auf die wir uns beziehen und meistens packen wir euch auch immer noch ein bisschen was darüber hinaus rein, so aus Interesse, also Sachen, die wir ja auch gelesen haben, aber die wir nicht sozusagen konkret namentlich nennen, aber die trotzdem alle mal interessant sind, wenn man sich mit dem Bereich beschäftigen möchte. Mhm. Genau, das sind auf jeden Fall wirklich krasse Zahlen.
Ja, total. Ich fand die Zahlen in den Duggefeld-Studien wirklich auch total erschreckend und die zeigen auch deutlich, dass wir eigentlich immer noch viel zu wenig wissen. Ne? Also wenn man dann immer mal wieder so einen kleinen Einblick bekommt durch so Befragungen und weil wir eben noch so wenig wissen, gibt es auch eine relativ große Studie, die veranlasst wurde und demnächst sollen auch die Ergebnisse dieser deutschlandweiten Studie veröffentlicht werden, nämlich die Studie zu Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag. Lesibia abgekürzt und dort wurden Menschen zwischen 16 und 85 Jahren, also zumindest auch Jugendliche ab 16 Jahren, wenn auch keine Kinder, aber immerhin Jugendliche, befragt. Und das Ziel der Studie ist es unter anderem, ja, geschlechtsspezifische Unterschiede bei Gewalterfahrungen zu untersuchen. Und ja, da sind wir beide schon sehr gespannt drauf. Dazu haben wir jetzt zwar keine Daten, aber wollten immerhin mal darauf aufmerksam machen, dass da noch was kommt.
Ja, absolut. Auch hier müssen wir natürlich wieder beachten, bei Dunkelfeldstudien gibt es ja auch methodische Herausforderungen und wir haben in der letzten Episode auch schon ein paar methodische Hinweise zur Dunkelfeldforschung an Erwachsenen in diesem Bereich gegeben und gerade im Hinblick auf Kinder und Jugendliche ist natürlich zu beachten, dass es sich hier um eine sehr sensible Gruppe handelt, bei der man in der Regel einfach anders vorgehen muss, wenn man sie beforschen muss, also anders als mit erwachsenen Studienteilnehmenden. Außerdem ist das Thema häusliche Gewalt für viele Menschen ja auch sehr belastend, sodass es eben auch gerade bei der Befragung von Kindern und Jugendlichen einige rechtliche und ethische Überlegungen zu beachten gilt und letztendlich auch datenschutzrechtlich. Zum Beispiel müssen Erziehungsberechtigte der Teilnahme an der Studie zustimmen, wenn ihre Kinder an einer Studie teilnehmen sollen, wollen, wie auch immer. Und wenn die Erziehungsberechtigten Gewalt gegen das Kind ausüben, wollen sie ja vielleicht möglicherweise gar nicht, dass das Kind dann auch an so einer Studie teilnimmt, die sich eben mit genau solchen Themen beschäftigt. Oder vielleicht vertrauen die Erziehungsberechtigten auch der Forschung nicht und haben dann Sorge, dass die Daten über ihr Kind nicht vertraulich bleiben oder irgendwie sowas. Also das macht natürlich auch den Feldzugang etwas schwieriger.
Mhm. Genau, das ist das zum Zugang, aber dann ist natürlich, selbst wenn man Zugang zu Kindern oder Jugendlichen bekommt, gibt es da natürlich auch ja ganz spezifische Einschränkungen, die man einfach zu beachten hat. Ne? Also das fängt an mit, dass Kinder zum Beispiel nur zu gewissen Tageszeiten befragt werden können und dass diejenigen, die die Befragung durchführen, speziell für die Befragung von Kindern geschult sein sollten, also weil sie dann eben auch besonders sensibel sein müssen und einfach da auch einen guten Zugang zu den Kindern haben sollten. Vor allem, wenn es um persönliche Befragungen geht und vor allem, wenn es auch um so, ja, potenziell zumindest auch retraumatisierende Themen geht, die man da bespricht. Und wenn es sich um Online- oder Papierbefragungen in der Schule handelt, dann sind meistens noch die Lehrkräfte dabei. Und das Einverständnis wurde vorher von den Erziehungsberechtigten eingeholt. Das ist dann
oft ja ein relativ gutes Setting, aber vielleicht nicht, wenn es um doch sehr sensible Themen geht, wie das Miterleben von häuslicher Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt und so. Da kann man sich ja vorstellen, wenn man dann in der Schule in so einem Klassenzimmer sitzt und da so einen Fragebogen ausfüllt. Ja, das kann natürlich auch schwierig sein. Also es sind einfach so bestimmte Dinge und trotzdem, wie wir eben in der KfN-Studie gesehen haben, ist das natürlich auch immer ein relativ guter Zugang über so Institutionen wie Schulen eben an Kinder und Jugendliche auch heranzukommen. Aber es gibt auch noch sprachliche Beschränkungen oder weitere organisatorische und technische Herausforderungen können eben bei der Erhebung von solchen Dunkelfelddaten gerade bei Kindern eben auch eine Rolle spielen.
Ja. Und vermutlich, weil es so schwierig ist, Kinder und Jugendliche zu solchen Themen auch zu befragen, ist man in vielen Studien auch darauf ausgewichen, Erwachsene zu ihren Kindheitserfahrungen zu befragen. Das ist natürlich jetzt besser als gar nichts, aber auch das birgt wieder einige Risiken, weil es auch dadurch natürlich zu Verzerrungen kommen kann. Also zum Beispiel, wenn ältere Menschen gebeten werden, Gewalterfahrungen aus der Kindheit zu benennen. Und diese Formen der, ja, damals nannte man es vielleicht Maßregelung, heute nennt man es Misshandlung. Wenn das damals sozusagen erlaubt und auch irgendwie gesellschaftlich weitgehend akzeptiert war als Mittel der Maßregelung, dann ist es eben manchmal für ältere Menschen schwierig, das auch nach dem heutigen Verständnis einzuordnen. Ich habe auch tatsächlich schon recht häufig mit älteren Menschen solche Gespräche geführt, eben wenn es um sogenannte elterliche Züchtigung geht oder auch so Catcalling oder sowas. Das ist einfach für die wirklich schwer, das damalige Verhalten nach heutigen Standards zu kategorisieren. Das kann natürlich auch Ergebnisse verzerren, wenn man solche Befragte dann in so eine Studie mit einbezieht. Und ich würde jetzt mal sagen, da kann man sicherlich auch gegensteuern, indem man eben die Fragestellung auch entsprechend formuliert, dass man eben die Befragten vielleicht gar nicht zwingt, es als Gewalt zu deklarieren, sondern dass man eben Beispiele nennt, also zum Beispiel, ob man als Kind von den Erziehungsberechtigten mal eine Ohrfeige bekommen hat, dann werden die älteren Befragten nicht gezwungen zu sagen, ja, ich habe Gewalt erlebt, sondern ja, ich habe eine Ohrfeige bekommen. Ja, und außerdem kann es aber natürlich auch sein, dass Erinnerungen mit der Zeit nachlassen oder verzerren, sodass auch das Studienergebnisse eben verzerren kann. Und naja, es ist also insgesamt in der Summe wirklich nicht einfach, dazu eine gute Datengrundlage herzustellen. Und gleichzeitig ist auf Basis der Datenlage, die wir ja bereits haben, aber trotzdem würde ich sagen, klar geworden, dass es sich wirklich lohnt, sich darüber auch weiter Gedanken zu machen und ja, dass wir dringend noch mehr Licht ins Dunkel bringen müssen und ja.
Genau. Ich muss gerade dran denken, als meine Tochter noch ganz klein war, habe ich mal von einer älteren Freundin, also von einer Bekannten, einer Freundin der Familie, ein Buch geschenkt bekommen. Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es ist ein Buch, das ist schon, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, zu Nazi-Zeiten in der ersten Auflage erschienen. Und da geht es aus meiner Sicht absolut um psychische Gewalt, die man an Säuglingen ausüben soll, indem man sie einfach die ganze Nacht schreien lässt und solche Dinge.
Ah, okay, das Konzept kenne ich.
Ja, genau. Ich weiß noch, dass wir uns dann, oder dass ich ihr das auch gesagt habe, dass das für mich ja eine Form von Gewalt ist und ne, dass wir uns dann darüber unterhalten haben und so, nein, das war doch bei mir, als gibt das doch nicht Gewalt. Also das sind dann so Sachen, ne, dass man genau das oder solche Dinge, die dann Menschen weder an sich selbst noch an dem, was sie vielleicht an ihren eigenen Kindern gemacht haben, dann als Gewalt einordnen würden. Und trotzdem würde man es nach heutiger Definition oder so, wie wir heute auf dieses Thema blicken, natürlich ganz anders einordnen. Und das macht das eben tricky, dann auch solche Items und Fragebögen zu konzipieren.
Ja.
Ja, genau.
Und dann eben auch Menschen zu ihren Kindheitserfahrungen zum Thema Gewalt zu befragen. Also das ist auf jeden Fall, ich finde das dann immer wieder ganz interessant. Genau. Und was ich ja eben auch schon gesagt habe, ne, wenn das dann auch Erinnerungen natürlich mit der Zeit nachlassen können und auch das könnte theoretisch Studienergebnisse verzerren. Deshalb, also es ist wirklich nicht so leicht, hier so eine gute Datengrundlage herzustellen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, natürlich, also allein die Daten, die schon vorliegen, zeigen natürlich, dass es sich lohnt, sich weiter darüber Gedanken zu machen, wie man eben eine möglichst gute Datengrundlage weiterhin oder also wie man das noch verbessern kann. Das lohnt sich.
Ja, 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 damit man auch so Entwicklungen skizzieren kann. Ne? Das ist ja auch total wichtig, um das einordnen zu können. Ja,
Also genau, wie du sagst, ne? Diese Zahlen, die Zahlen, die wir haben, auch trotz aller Schwierigkeiten sozusagen, gerade was die Dunkelfelderhebungen angeht, sind ja auf jeden Fall trotzdem schon sehr erschreckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das wahrscheinlich eben nur die Spitze des Eisberges ist, wegen all der Dinge, über die wir gerade schon gesprochen haben. Wenn man sich jetzt mal in die Lage der Kinder versetzt, ist das Ganze natürlich besonders schwierig, weil sie, vor allem wenn sie noch sehr klein sind, einfach auch sehr davon abhängig sind, dass ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten oder eben andere Erwachsene und ein System sie vor Gewalt schützt. Dass das aber leider nicht immer passiert, führt dazu, dass es Kinder gibt, die sich in einer Situation wiederfinden, in der ihr Zuhause für sie nicht sicher ist und ihre Kindheit nicht immer unbeschwert, weil sie selbst Gewalt erleben oder weil sie miterleben müssen, wie Mama, Papa, Oma, Opa, ein Geschwisterkind oder jemand anderes, dem sie sehr nahestehen, Gewalt erlebt.
Es gibt auch internationale Studien, die zeigen, dass Kinder oft anwesend sind bei Vorfällen von häuslicher Gewalt. Sie sind häufig in Hör- und Sichtweite des Geschehens. Und auch wenn sie nicht im gleichen Raum sind oder nicht mal zu Hause sind, während die Gewaltvorfälle passieren, bekommen Kinder wahrscheinlich viel häufiger viel mehr mit als Erwachsene denken, weil Kinder ja auch einfach sehr feinfühlig sind und dann ja auch die körperliche Anspannung von Erwachsenen auch lesen. Und häufig geht man ja davon aus, dass irgendwie man diese Dinge dann von Kindern fernhalten kann, ne? Dann passiert es nur nachts, dann ist die Tür zu. Ja, das Kind hat doch gespielt, ne? Wie ich am Anfang mal gesagt habe. Und vor allem, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dass man sich einredet, ja, das Kind liegt vielleicht nur rum und ist da so in seinen eigenen Gedanken und sieht vielleicht noch gar nicht so gut oder was auch immer. Aber dass das wahrscheinlich so kaum funktioniert, zeigen eben verschiedene Studien zu dem Thema. Und einige davon werden wir euch auch verlinken.
Genau, also von ExpertInnen und Forschenden wird die Betroffenheit von häuslicher Gewalt, also dann wird es häufig die Exposition oder das Ausgesetztsein genannt, viel, viel weiter gefasst als nur das direkte Erleben. Das Miterleben kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen vonstatten gehen. Dazu gehören Dinge wie, Marie hat es gerade schon angedeutet, also das Hören von Schreien, Drohungen oder Geräuschen aus anderen Räumen, aus dem Nebenzimmer, aber auch das Erleben der Nachwirkungen. Ne? Wie Marie gerade schon sagte, selbst wenn das Kind während der Tat sozusagen gar nicht anwesend ist, gar nicht im Haus, also nichts akustisch hören kann, gibt es trotzdem Nachwirkungen, die Kinder wahrnehmen. Also zum Beispiel Angst, Rückzug, Verletzungen oder auch zerstörte Gegenstände im Haus. Also all solche Dinge und auch noch viel subtiler, die spürbaren Veränderungen einfach in den Emotionen und dem Verhalten von Erwachsenen. Ne? Also dann ist Mama oder Papa traurig, hat Angst, ist angespannt, ist emotional irgendwie abwesend, irgendwie unberechenbar, fährt irgendwie schnell aus der Haut oder ist einfach anders als normalerweise, also als das Kind das gewohnt ist, ist einfach irgendwie dann nicht mehr so verlässlich, auch emotional. Und all diese Formen des Erlebens und Wahrnehmens von Angst und Bedrohung sind sehr, sehr gut belegt und werden in der Literatur immer wieder als ganz klare Belastungen beschrieben. Was das angeht, unterschätzen einfach total viele Erwachsene, ja, Kinder ganz generell.
Und was wir bei der Recherche auch wirklich besonders interessant fanden, ist, dass das auch schon für sehr kleine Kinder und auch sogar schon für Säuglinge gilt. Ja. Es gibt neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, dass selbst schlafende Säuglinge auf wütende Stimmen messbar reagieren. Also man konnte erhöhte Aktivierung in Hirnregionen der Emotions- und Stressverarbeitung bei Konflikten nachweisen. Und das heißt, dass Neugeborene schon unterscheiden können zwischen verschiedenen emotionalen Stimmklängen. Und sogar ungeborene Kinder können davon betroffen sein. Also etwa ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel reagieren Föten konsistent auf Schallreize. Die Entwicklungspsychologie zeigt auch, dass mütterlicher Stress in der Schwangerschaft kindliche Stressreaktivität und psychische Entwicklung beeinflussen kann. Das heißt, dass Gewalt in der Paarbeziehung oder auch innerfamiliäre Gewalt auch im Mutterleib und eben in jedem Alter Auswirkungen auf Kinder haben kann. Welche das genau sind, dazu kommen wir noch, aber halten wir das erstmal schon so fest.
Ja, das ist wirklich erstaunlich und ich glaube, daran denken die wenigsten Menschen. Ne? Also wenn man schon sagt, ja, was weiß ich, das fünfjährige Kind nebenan, das kriegt schon nichts mit, wir haben ja die Tür zugemacht, dann muss man sich vorstellen, dass selbst ein Fötus im Bauch der Mama schon viel, viel mehr mitbekommt, als wir uns vorstellen können.
Ja, auch die Stresshormone.
Ja, genau. Die sich dann so direkt übertragen. Also es ist wirklich erschreckend einfach und dessen sollte man sich einfach auch bewusst sein wahrscheinlich und vielleicht dafür auch noch mehr Bewusstsein schaffen, dass das eben genau so ist bei allen Fachleuten und eben Menschen, die selber Eltern sind.
Ja.
Genau. Ja, und dann ist es so, dass Kinder damit ganz, ganz unterschiedlich umgehen können. Also je nach Alter natürlich, weil ein Fötus oder ein ganz kleiner Säugling hat natürlich noch viel, viel weniger Mittel und Wege, damit umzugehen. Aber auch zum Beispiel die Persönlichkeit des Kindes kann hier natürlich eine Rolle spielen. Und vor allem auch, welche Unterstützung sie dann dabei bekommen, damit umzugehen und welche Familiendynamiken dann vorherrschen. Manche Kinder ziehen sich zurück und dissoziieren, ne? Also sind irgendwie weit weg. Andere werden aktiv oder auch richtig wütend. Und ExpertInnen sprechen hier neben Wut und destruktivem Verhalten, was dann eben häufig vorkommt, auch sehr oft eben von dieser Dissoziation, also eine Art Abspaltung der eigenen Gefühle zum Selbstschutz. Also dass die Kinder fast sich da selbst so ein Stück weit von entfernen. Und auch von Parentifizierung, das heißt Kinder, die viel zu früh erwachsen werden müssen und irgendwie Verantwortung und Last auf ihren Schultern tragen, die eigentlich viel, viel zu schwer wiegen. Und das wiederum kann dazu führen, dass diese Kinder in bestimmte Rollen gedrängt werden. Ich habe dazu einen total interessanten Artikel gelesen, den ich euch dann auch verlinke. Also dann wird zum Beispiel von Rollen gesprochen wie den ganz ruhigen, den Träumern, den Verdrängern. Dann sind wir so bei dieser Dissoziation. Aber auch diese Hilflosen, die Geheimhalter, die über nichts sprechen wollen oder können. Die Gefangenen, dann sind eben die Emotionen vor allem Unsicherheit und Ohnmacht. Aber auch die Schuldigen, also Kinder, die sich tatsächlich selber auch schuldig fühlen für das, was passiert ist, weil vielleicht haben sie irgendwas gemacht, ihnen ist was runtergefallen und dann ist ein Elternteil irgendwie sauer geworden und dann ist das Ganze losgegangen, die dann sozusagen auch die Schuld bei sich suchen, weil Kinder das ja natürlich gar nicht verstehen können, dass sie selbst daran nicht die Schuld tragen, sondern dann eben in so eine Rolle gedrängt werden. Dann gibt es natürlich auch die Versteher oder die Vermittler, die dann versuchen, zwischen Mama und Papa oder zwischen wem auch immer zu vermitteln und irgendwie den Streit zu schlichten, die helfen wollen, die irgendwie das Ganze stabilisieren wollen, die vielleicht auch einen Elternteil beschützen wollen und sich dann davor stellen, also die so eine Verantwortlichkeit fühlen. Und dann eben auch, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Wut, die da auch eine große Rolle spielen kann, also die Kinder, die wütend werden, vielleicht auch MittäterInnen oder die dann von einem Elternteil aufgefordert werden, bestimmte Dinge eben auch zu tun oder die sich bestimmte Dinge vielleicht auch einfach abschauen. Und da spielt natürlich Frust, Wut, aber eben auch so eine Vorbildfunktion der Eltern einfach eine ganz, ganz große Rolle.
Und natürlich werden Kinder auch von Eltern immer auch mal benutzt. Also besonders schwierig wird es, wenn Kinder in diese Konflikte der Eltern hineingezogen werden oder der Familie. Es sind ja nicht immer nur die Eltern, ne? Stichwort innerfamiliäre Gewalt. Aber das passiert halt leider gar nicht so selten. Und manchmal ist es vielleicht bewusst und manchmal auch unbewusst von den Erwachsenen. Aber Kinder können dann zum Beispiel auch als Boten benutzt werden. Sie sollen irgendwelche Nachrichten überbringen, weil die Eltern zum Beispiel zerstritten sind und das Kind dann immer zwischen den Eltern hin und her wechselt, vom Sorgerecht her oder so. Oder sie werden direkt in Streitigkeiten hineingezogen, die eigentlich nur die Erwachsenen was angehen und auch betreffen. Besonders belastend ist es, wenn ein Elternteil das Kind nutzt, um den anderen, also die andere Streitpartei, unter Druck zu setzen oder zu verletzen. Das kann in ganz verschiedenen Formen passieren. Also zum Beispiel, wenn ein Elternteil dem Kind gegenüber schlecht über den anderen spricht oder versucht, das Kind auf die eigene Seite zu ziehen oder vielleicht sogar droht, dem Kind Gewalt anzutun, wenn der Partner oder die Partnerin sich vermeintlich falsch verhält oder so. Also das sind alles Szenarien, die man auf dem Schirm haben muss.
Genau, und ich erinnere mich an den Fachtag, an dem wir teilgenommen haben, wo ja auch eine Fachberatungsstelle, also eine Opferberatungsstelle, eine Vertreterin da war, die eben genau von solchen Fällen auch berichtet hat und auch davon, dass Opfer eben genau vor solchen Dingen dann auch wahnsinnige Angst haben und dass das einfach dann in dieser Dynamik, in dieser Familiendynamik oft eine ganz große Rolle spielt, dass dann Kinder eben benutzt werden, um Druck auszuüben und dass das ja total fatal ist, natürlich für die Opfer selbst, aber eben auch für die Kinder, also die ja da zwischen den Stühlen sind und irgendwie dann wie zu so einem Spielball werden. Und das ist eben auch unter anderem dieser Fachberaterin zufolge, vor allem in Trennungs- und Sorgerechtsstreitigkeiten, dann ein großes Thema. Da kann sich dieses Verhalten eben noch verstärken. Dann werden Kinder manchmal zu einem Mittel in einer Art Machtkampf, ne, zwischen den Erwachsenen oder zumindest vielleicht von einer Partei. Für sie ist das dann einfach eine enorme Belastung. Sie lieben ja in der Regel beide Eltern und fühlen sich dann manchmal hin und her gerissen, schuldig oder vielleicht verantwortlich. Oder manchmal ist es eben auch so, dass vielleicht den Kindern dann auch nicht genug Beachtung geschenkt wird, wenn sie sagen, sie möchten dann vielleicht auch gar nicht den Kontakt zu dem Papa oder zu der Mama, weil es ihnen damit dann auch nicht gut geht. Solche Dinge spielen da eben dann auch eine Rolle und solche Erfahrungen, die Kinder da machen, können tief verunsichern und Spuren in der emotionalen Entwicklung hinterlassen.
Die Forschung zeigt, dass Kinder, die so in Konflikte verwickelt werden, oft ganz lange damit kämpfen, Vertrauen und Sicherheit in Beziehungen wiederzufinden. Darum ist es so wichtig, diesen Kreislauf einfach möglichst frühzeitig zu unterbrechen. Und es ist auch wichtig, häusliche Gewalt immer, also aus meiner Sicht einfach immer, auch im Kontext von Kindeswohlgefährdungen zu sehen, auch wenn die Kinder nicht selbst Opfer von, ja, ich sag jetzt mal physischer Gewalt werden, weil psychische Gewalt ist es ja in jedem Fall und davon sind sie ja dann auch ziemlich direkt Opfer in diesen Fällen, die ich gerade so skizziert habe. Und dass man das eben auch, ja, so wahrnimmt und so benennt und dann eben auch einen Umgang damit findet als System, als, ja, ja, als Fachperson, die eben mit diesem Kind zu tun hat und als Jugendamt, als Polizei, als Gerichte, all diese Menschen, die dann eben auch verantwortlich sind für das Wohl, ja, dieser Kinder.
Bin ich voll bei dir. Das deckt sich halt auch einfach mit der Studienlage, die wir so gesichtet haben. Ja. Und wenn man sich damit länger beschäftigt, kann man eigentlich meines Erachtens nicht zu einem anderen Schluss kommen. Es, ja, ist einfach verdammt gefährlich für Kinder und da werden wir weiter drauf eingehen, was die Auswirkungen sein können. Ich wollte nur noch mal eine Sache sagen, weil wir jetzt, ja, so häufig Eltern gesagt haben.
Ja.
Es gibt ja unglaublich viele andere auch Beziehungsmodelle, wo nicht beide Eltern in dem Haushalt leben und dann an der Paargewalt möglicherweise beteiligt sind. Deshalb, wir meinen vor allem immer die Bindungspersonen oder, mhm, die Personen, mit denen die Kinder im Haushalt leben. Ob das jetzt wirklich die Eltern sind oder, weiß nicht, die Kinder wachsen bei den Großeltern auf oder in einer Pflegefamilie oder,
ja,
übertragt das einfach äquivalent. Also es geht dann nicht nur um die Eltern, sondern um die Bindungspersonen und um die Menschen, mit denen das Kind im Haushalt lebt.
Ja, wichtiger Hinweis. Und ich würde sagen, bei diesem Schlusswort belassen wir es auch erstmal für heute. Ja. Dass das Ganze wirklich ganz enorme Auswirkungen hat, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Und welche das ganz konkret sein können, das werden wir euch nochmal ganz detailliert aufdröseln. Und auch, was die rechtlichen Grundlagen gerade jetzt in Bezug auf den Umgang mit Kindern und mit deren Wohl angeht. Auch darüber werden wir in der nächsten Folge nochmal sehr ausführlich sprechen. Aber für heute reicht das wahrscheinlich schon an Input und an, ja, kleinen Wissensnacks für euch.
Es war ein Riesenhappen.
Es war ein Riesenhappen, genau. Snack ist ein bisschen. Genau. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und falls das so ist, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung in eurem Podcatcher da. Ihr könnt uns auch gerne jederzeit kontaktieren, zum Beispiel per Mail an krimschnack@protonmail.com oder auch gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns bei Instagram unter krimschnack. Auch da freuen wir uns immer über Nachrichten von euch. Gerne auch, wenn ihr uns darüber erzählt, in welchem Kontext ihr arbeitet oder was eure Einblicke in dieses Thema sind, was eure Perspektive auf dieses Thema ist. Darüber freuen wir uns tatsächlich immer sehr, deswegen macht das sehr, sehr gerne. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Macht das auf jeden Fall. Das, ja, ist heute mein Pro-Tipp. Hört beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal alles Gute. Passt auf jeden Fall auf euch auf und bleibt gesund. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.